Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zebras and Unicorns, deinem Podcast für Startups, Innovation and Technology. Mein Name ist Julia Papst und unser heutiger Gast ist ein riesiges Vorbild für viele österreichische Gründerinnen. Immerhin hat er gemeinsam mit seinen Kollegen Christian Trummer und Paul Klanschek Österreichs erstes Unicorn, nämlich Bitpanda, gegründet. Die Rede ist natürlich von Erik Demuth. Bevor wir losstarten, gibt es noch eine kurze Werbeunterbrechung.
Talentgarden hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu werden. Im Bereich Corporate Transformation bietet Talentgarden Beratung und Training für agiles Arbeiten, Kulturwandel und mehr Innovationskraft. Schaut auf www.talentgarden.com vorbei und transformiert das digitale Mindset eures Teams für mehr Erfolg am Markt.
Hallo Erik, schön, dass du heute hier bist.
Hi, ich glaube, wir haben noch nie zusammen gesprochen, oder?
Na, das ist wirklich unser erstes Mal. Also ich bin schon sehr gespannt, was du mir so zu erzählen hast.
Sehr gut. Frisch und unvoreingenommen quasi.
Genau. So, dann beginnen wir auch schon mit dem brennendsten Thema, und zwar eurer aktuellen Finanzierungsrunde. Insgesamt 224 Millionen Euro habt ihr in eurem aktuellen Series C Investment eingesammelt. Das ist die größte Finanzierungsrunde, die ein österreichisches Scale-Up bisher erhalten hat. Kommt da ein bisschen Stolz auf?
Also Stolz kommt jetzt nicht deswegen auf, dass wir jetzt irgendwie die größte Runde gemacht haben in Österreich oder sowas. Das ist jetzt, es sollte jetzt nicht irgendwie ein Maßstab sein, dass man irgendwie einen Wettbewerb hat. Das ist ein ganz falscher Incentive, sondern eher ein Stolz, dass man über die Jahre das irgendwie von null aufgebaut hat und gebootstrapped hat und irgendwie seit 5 Jahren profitabel ist. Das ist, glaube ich, eher etwas, was sehr außergewöhnlich ist, was so ein Alleinstellungsmerkmal ist in der auch internationalen Industrie. Und ja, ich glaube, das ist etwas, wo wir stolz drauf sind. Vor allen Dingen, weil wir halt auch ein echt großartiges Team haben und eine gute Kultur. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Glaube ich zumindest. Und dementsprechend, das ist eher die Dinge, dass man gut gewappnet ist für die Zukunft von jetzt an weiterhin. Das ist, glaube ich, eher etwas, worauf man stolz sein kann.
Kommen wir nun zu den Hintergründen des Deals. Wie konntet ihr so kurze Zeit nach euren letzten großen Finanzierungsrunden von März und Mai schon wieder so viel neues Wagniskapital in Land ziehen?
Pauls Charme, hätte ich jetzt gesagt. Aber wir wissen natürlich alle, dass es gelogen ist. Also erstmal muss man das anders sehen. Wir haben das zwar, glaube ich, im März bekannt gegeben mit der Series B, aber was viele nicht wissen, diese Dinge werden ja schon im Vorfeld verhandelt. Das heißt, diese wurden auf den Zahlen bis, glaube ich, Dezember verhandelt und dann wurde es im Januar irgendwann abgeschlossen. Dann dauert das sehr lange mit Verträgen und Anwälten und was weiß ich nicht alles. Und dann wurde das erst mit ein bisschen Zeitabstand dann im März verkündet, hat man jetzt nicht so den Stress. Das heißt, eigentlich ist es quasi so die Januar-Dezember-Zeit. So, und von da an bis jetzt ist sehr, 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 sehr viel passiert. Und wir haben, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht, vor allen Dingen, was auch die internen Prozesse angeht, was auch das regulatorische Setup angeht. Da sind wir für die Zukunft gut aufgestellt. Das ist natürlich, geht sehr stark in die Bewertung rein. Natürlich halt auch haben wir sensationelle Zahlen geschrieben, das erste halbe Jahr jetzt. Und haben dann natürlich auch die Möglichkeiten, haben dann uns entschieden, dass wir von strategischen her viel stärker noch investieren, das heißt noch mehr Geld in die Hand nehmen wollen, um auf zwei Ebenen zu wachsen. Zum einen ist es die Produktseite, das heißt die Produktseite, dass wir richtig gute Leute weiterhin überall einstellen in Europa, um an mehreren Produkten gleichzeitig zu bauen. Und das andere ist eben die regionale oder die, sagen wir mal, die Länderexpansion. Das heißt, dass wir viel aggressiver und stärker in bestimmte Märkte reingehen, dort auch lokale Teams aufbauen, Country Manager, die das Ganze dann lokal leiten. Und ja, das heißt, dass einfach nochmal so ein Double Down ist und das anhand unserer Zahlen war das halt auch möglich. Und dementsprechend haben wir uns im Sommer da entschieden, das zu machen. Diese neue Runde hat jetzt nicht ganz so lange gedauert von Entscheiden bis zum Announcen, weil es auch intern ist. Wir haben einen sehr, sehr großen Vorteil und etwas, was ich am Anfang gar nicht so bewusst war, wie wichtig das ist. Das würde ich aber jedem raten, wenn du es dir aussuchen kannst. Wir haben die Series A letztes Jahr im Sommer abgeschlossen und damit eigentlich den Grundstein für dessen gelegt, was die letzten 7, 8 Monate passiert ist. Nämlich, wir haben uns richtige Top-VCs reingeholt. Und mit Top-VCs meine ich nicht nur Leute, die viel Geld haben. Geld haben sehr, sehr viele Fonds mittlerweile und müssen die verteilen, sondern vor allen Dingen auch VCs, die sehr founder-friendly sind, die viel Erfahrung haben, die ganz einfach keine Arschlöcher sind, und das ist gar nicht mal so einfach in dem Bereich, die zu finden, und selber gegründet haben, viel Verständnis haben, hervorragendes Netzwerk haben, uns wirklich, wenn wir sie brauchen, da sind und einfach sehr stark auch in uns glauben. Und das zahlt sich massiv aus, weil die Kombination daraus, was ich gerade beschrieben habe, und dass sie auch noch sehr viel Geld in ihren Fonds haben, bedeutet, ich muss nicht ständig Fundraising machen. Fundraising bedeutet, dass Paul und ich normalerweise dann unfassbar viel unterwegs wären, die ganze Zeit eigentlich aus der Firma raus sind, um im Prinzip sich ums Fundraising zu kümmern. Das war jetzt hier nicht der Fall, weil wir gesagt haben, wir haben so ein tolles Team, warum sollen wir jetzt schon wieder neue Investoren reinholen? Lass uns das doch mit den Bestehenden machen. Die wollten sowieso. Klar kannst du natürlich sagen, ja, hättet ihr woanders, wenn ihr das kompetitiv gemacht hättet und die gegeneinander ausspielen oder hättet, ne, wie man das meistens so macht, und der legt ein Angebot, dann kannst du die Bewertung noch weiter hochtreiben. Aber ich halte das ehrlich gesagt für einen Fehler langfristig, da immer überall das letzte Quäntchen bei einer Bewertung rausdrücken zu wollen, weil es ist viel wichtiger, dass du ein gutes Team hast, und zwar auch auf der Investorenseite. Und damit bist du langfristig viel besser aufgestellt, das heißt, langfristig hast du damit viel bessere Resultate.
Also das Humankapital ist ähnlich wichtig wie das Venture Capital.
Ja, genau. Also beim Venture Capital ist es eben einfach so, dass man nicht immer entscheiden sollte, gerade zu Beginn, wie man sich reinholt, nach wer zahlt am meisten, sondern wer ist am gesündesten für die Firma.
Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, und zwar seid ihr in den letzten Monaten sehr stark gewachsen. Euer deklariertes Ziel ist es ja, europäischer Marktführer in puncto Investment zu werden. Welche Indikatoren kann man denn da hernehmen, um Platz 1 festzulegen? Geht es da um Marktanteil, Unternehmensbewertung oder Nutzerinnenzahl?
Alles. Naja, es ist ja so. Es ist ja immer ein Zusammenspiel aus verschiedenen Kennzahlen. Es gibt nicht die eine Kennzahl, die alles aussagt, sondern es ist irgendwie viele verschiedene Kennzahlen. In Europa haben wir es nun mal so, dass wir, einen relativ blauen Ozean haben. Das heißt, der Markt ist noch nicht so stark bespielt. Das liegt vor allen Dingen daran, dass erstmal im Broker-Bereich es ja fast gar keine guten Produkte gibt. Und das resultiert unter anderem, ist einer der Gründe, warum wir so wenige Menschen haben in Europa, die überhaupt Aktien handeln oder besitzen. Ja, das heißt, wir haben ein enormes Potenzial, und da muss man aber vor allen Dingen halt auch in die Finanzbildung investieren, dass Menschen nicht einfach nur irgendwie blind irgendwas drücken, was der Nachbar sagt, sondern sich selber eine Strategie überlegen, langfristig, und die sollte bitte so einfach wie möglich sein, so dass man gut schlafen kann. Das heißt, die Finanzpsychologie darf man nicht unterschätzen, und da investieren wir halt auch sehr stark rein. Aber zum Thema Kennzahlen, das ist einfach, wir können jetzt über 1000 Kennzahlen sprechen, aber um es mal ganz einfach banal runterzubrechen: Wenn in den nächsten Jahren jemand in Europa etwas über Investieren spricht, mit seinen Freunden oder was weiß ich, dann soll unser Name fallen, dann sollen die unser Produkt nutzen, dann sollen wir etwas haben, was deren Bedürfnisse abdeckt.
Wenn man sich den Markt so anschaut, ist Trade Republic einer eurer größten Konkurrenten. Was ist da eure Strategie? Wie wollt ihr Trade Republic überholen?
Überholen? Andersrum, oder? Also ich meine, von unseren Zahlen her sind wir deutlich stärker, was das Ganze angeht. Aber es ist erstmal irrelevant, weil wir erstmal uns in unterschiedlichen Gewässern befinden. Ja, also da kann man jetzt noch nicht so stark von Konkurrenz reden, weil wir sind immer noch, wir haben unsere neuen Stocks-Produkte noch in Beta. Das heißt, es dauert noch ein paar Monate, bis es so ist, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Dann wird es aber richtig, richtig großartig werden. Weil das ist ein Produkt, was wirklich niemand jemals gehabt hat in Europa. Und die Krypto-Seite werden wir immer, immer stärker ausbauen. Also das ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie den Fokus shiften zu irgendwie, jetzt gehen wir auf Aktien oder jetzt gehen wir auf irgendwelche anderen Finanzprodukte, sondern wir gehen dort auch rein, und da haben wir sehr stark investiert und haben die letzten 2 Jahre darauf hingearbeitet. Und auf der anderen Seite investieren wir sehr, sehr viel weiterhin in Krypto. Da wollen wir einfach die Nummer 1 sein und bleiben, ja, und Dinge auch, Pionierarbeit leisten. Wir haben jetzt, vor 2 Wochen angekündigt, 3 Wochen angekündigt, dass wir jetzt 10 Millionen Euro in unserem Blockchain-Hub investieren. Das machst du nicht, wenn du den Fokus eigentlich shiften möchtest. Also, ja.
Was sind da eure Ziele? Wie viel Prozent sollen da aus Aktien und Anlagen kommen und wie viel aus Krypto?
Das ist sehr, sehr schwer vorherzusagen, weil wir alleine ja auch noch nicht wissen. Niemand weiß, wie schnell wir im Prinzip Verhältnisse auch bekommen, im positiven Sinne, wie es ähnlich in den USA ist, wo sich dann der Privatnutzer viel stärker mit Aktien auseinandersetzt. Das heißt, davon hängt es natürlich sehr stark ab. Andererseits wird ich kann es wirklich nicht sagen, weil das hängt natürlich auch immer wieder von den Phasen ab. Wenn es schon wieder jetzt dann meinetwegen in einigen Monaten eine sehr starke Kryptophase kommt, naja, dann ist es auch wieder klar, wo das Volumen wieder sein wird. Das ist wirklich schwer abzuschätzen. Ich glaube aber, dass beide Sektionen eine absolute Zukunft haben in Europa und dementsprechend, wenn wir beides vernünftig abdecken, mit herausragenden Produkten, dann ist mir das egal, wo das Volumen hingeht. Und ich glaube, dass es ehrlich gesagt immer wechseln wird. Ja, es wird dann so eine Zeit kommen, wo Leute mehr an Krypto investiert sind oder dann Leute, die sich stärker im Finanzmarkt beschäftigen, dann auch mal sich mit Krypto angucken und umgekehrt. Also da gibt es jetzt nicht so den einen Case, dieses eine Muster, wie das ablaufen wird.
Du hast es vorhin schon kurz erwähnt, du findest, dass es bisher keine wirklich guten Online-Broker gibt. Inwiefern wollt ihr euer Angebot von den ganzen anderen Online-Brokern differenzieren, die gerade wie Pilze aus dem Boden schießen?
Also, ich meine, du kannst ja auch mal so ganz grob deine Freunde fragen. Ja? Und dann kannst du mal sagen, wie die Aktien kaufen würden. Da fängt es dann schon mal an, was du dann für Antworten bekommst. Es ist sehr intransparent. Frag mal die Leute, was ein Bid oder ein Ask ist, ein Price oder Brief, wie das quasi dann übersetzt wird. Ja. Das macht Angst, wenn du nicht weißt, was du da drückst und was es bedeutet. Und auf einmal sind da mehrere Börsen gelistet. Und wieso sind das unterschiedliche Preise? Ich kaufe doch jetzt eine Apple-Aktie. Wieso kostet denn jetzt da unterschiedlich viel und hier? Und warum? Und was ist überhaupt eine Limit-Order und was ist überhaupt eine Market-Order? Das heißt, die bestehenden Produkte sind nur bedingt für Einsteiger gemacht. Und ich würde viel stärker mit Preisgarantien und arbeiten. Die Kosten halt, momentan ist es so, wenn du eine Apple-Aktie bei uns kaufst, sagen wir für 100 Euro, zahlst du ungefähr einen Spread von 10 Cent. Das ist nichts. Also das ist ultra günstig. Aber ich möchte, dass die Leute sich gar nicht groß darum kümmern müssen, sondern dass es einfach super transparent, super easy zu verstehen ist. Und dann auch mit vernünftigen Sparplänen, die sich selber langfristig dann ihre eigenen Strategien bauen können. Das heißt, Nutzerfreundlichkeit muss da sein. Gleichzeitig musst du aber auch Produkte schaffen, die für Menschen geeignet sind, die schon ein bisschen tiefer drin sind und sich noch mehr reingefuchst haben. Vor allen Dingen die Leute, die dann erstmal damit anfangen, die meisten davon, die gehen immer tiefer rein und dann musst du halt auch für die, das heißt, du kannst nicht nur ein Anfängerprodukt haben, das ist ganz wichtig, sondern wir wollen halt auch Produkte haben und Funktionen, die für Menschen geeignet sind, die da schon ein bisschen weiter sind. Und das ist auch ein Prozess, wir haben ja die Academy, das heißt, es ist ja, du kannst dich ja auch weiterbilden, ja, und wenn du das magst und wenn du dann die einfachste Strategie einfach haben willst und sagen möchtest, ich möchte einen Sparplan auf dem ETF haben, dann sollst du das auch können. Aber wichtig ist erstmal für dich selber herauszufinden, was brauche ich, was will ich, was tut mir gut und womit kann ich gut schlafen. Das kann aber niemand dir abnehmen.
Also die Förderung von Bildung und die Vereinfachung des Prozesses stehen bei euch im Vordergrund. Ihr habt auf eurer Website auch ausgeschildert, dass man bei euch 24/7 traden kann. Bei den klassischen Börsen ist das ja bisher nicht möglich. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie funktioniert das bei euch?
Ja. Ja, das war ein Riesenakt, das zu machen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir da noch in der Beta-Phase sind, weil wir da noch viele Learnings haben. Es klappt richtig gut, also es ist besser, als ich dachte. Haben da ein gutes Team, was alles hatcht. Und ja, das heißt, da schauen wir, dass wir dann am Wochenende mit unseren Beständen und so weiter so arbeiten können, dass wir dort eigentlich fast durchgehende Abdeckung haben. Wenn du halt riesige, also sagen wir mal, du hast so Earnings Calls oder irgendwas Außergewöhnliches passiert, dann kannst du das natürlich nicht immer machen, weil dann kriegst du auch woanders keine Preise her. Dann ist es wie so ein Roulette-Spiel und das kannst du auch dem Kunden nicht zumucken. Aber wir versuchen generell, das eigentlich immer so zu halten, dass wir die, sage ich mal, die ganzen Vorteile, die wir aus dem Kryptobereich kennengelernt haben, in den klassischen Markt oder in die klassischen Produkte reinbringen wollen. Denn ich sage immer, wenn der Finanzmarkt oder der Aktienmarkt heute erfunden werden würde, dann würde er eher so aussehen wie der Kryptomarkt und nicht wie der Finanzmarkt jetzt aussieht, weil das noch historisch gesehen aus einer Vor-Internet-Zeit kommt. Und dementsprechend glaube ich, durch diese ganzen Tokenisierung finde ich immer so ein ganz schlimmes Buzzword. Aber wir werden einfach alles, sage ich mal, digitalisieren und tokenisieren und es wird auch mit Aktien passieren. Das heißt, so wie wir viele Dinge von Krypto kennen, werden wir in Zukunft auch mit einem gewissen Zeitabstand auch im Aktienbereich sehen. Und Tokenisierung können wir. Ja, also ich meine, wir kommen ja aus dem Bereich, ja, mit Blockchain und Krypto. Ich glaube, das können wir ganz gut miteinander vereinbaren. Vor allen Dingen das Wichtigste bei unserer Firma ist, und das ist ja auch das ganze Kapital eigentlich im Hintergrund, was auch bewertet wird, ist, wir haben nicht einfach nur ein Frontend. Wir haben nicht einfach nur etwas, wo wir irgendwie uns die Sachen zukaufen von jemand anderem, dann uns ein tolles Interface den Kunden geben und dann versuchen, einfach auf Teufel komm raus, Nutzerzahlen zu kreieren. Das halte ich nicht für nachhaltig. Unsere Philosophie war immer, alles selber zu bauen, Lizenzen selber zu halten, um dann sich selber hebeln zu können und viel besser und schneller eigene Produkte zu bauen. Das heißt, unser Interface im Vergleich zu vielen anderen Fintechs ist nicht mal ein Bruchteil von dem quasi, wenn du siehst, was da für eine ganze Art, für eine ganze Apparat dahinter steckt. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt die einzigen sind, die so eine Möglichkeit haben, so eine White-Label-Solution anzubieten. Wir haben ja vor 2 Monaten angekündigt, dass wir jetzt in den B2B-Bereich gehen, weil wir sagen, im Prinzip musst du das so vorstellen, unser Broker, unser App oder wie auch immer ist, könntest du so sehen, dass es quasi der größte Kunde unseres Tech-Stacks ist, unserer Technologie im Hintergrund ist. Und warum sollte das quasi der einzige Kunde sein, wenn wir das für alle öffnen können? Und dann, ich weiß von vielen Banken und Fintechs, und das sehen wir jetzt ja auch von den ganzen Sign-Ups oder von denen, die gerade onboarden und mit uns das machen, dass ein wahnsinniger Bedarf ist, weil die Kunden zum Beispiel bei denen halt auch Krypto haben wollen. Aber du kannst zwar, jetzt sage ich mal, klassischen Aktienhandel mit einem netten Interface anbieten, das ist ehrlich gesagt nicht so schwer, aber das richtige Crypto-Offering, also das richtige, wo mit allen Funktionalitäten, mit super vielen Blockchain, die supported sind, mit ganz vielen Coins und allen möglichen anderen Funktionen und so weiter, das kriegst du nicht mehr selber gebaut. Das musst du dir von überall zuholen. Und wenn wir jetzt etwas haben, wo die Leute dann auch, wo dann Fintechs auch Teilaktien von uns handeln können, dann haben wir halt ein Offering auch im B2B-Bereich, was absolut niemand hat. Und das stellen wir dann halt auch anderen zur Verfügung.
Das klingt ganz danach, als ob das Geschäft im B2B-Bereich ziemlich gut laufen würde.
Ja, also die sind ja noch nicht live, weil wir haben es erst angekündigt vor 2 Monaten, dass es kommt. Aber es gibt einige große Player in Europa, die bereits onboarden gerade. Das heißt, die sind schon im Integrieren. Da sind die Verträge schon unterschrieben. Und nach kam immer mehr dazu.
Kannst du da schon Namen nennen?
Nee, kann ich nicht sagen. Aber das kommt in den nächsten Monaten. Und das wird dann halt auch sehr klar kommuniziert. Und ist genau so, wie ich es gerade beschrieben habe. Die nutzen dann im Prinzip ihr Frontend und unsere Technologie im Hintergrund und bieten dann deren Kunden halt Krypto und Teilaktien an.
Wenn wir schon beim Thema Aktien sind, mit 3,5 Milliarden Euro seid ihr schon bald größer als manche Aktiengesellschaft. Steht bald mal der Exit an, beziehungsweise wollt ihr an die Börse?
Also, du meinst ein IPO?
Genau.
Ja, ein IPO ist jetzt nicht unbedingt ein Exit, ne? Also, das heißt nicht, dass ich dann abhauen würde. Das Lustige ist, immer nach jeder Runde kriegst du immer als erstes die Fragen nach dem Exit. Aber die Frage stellt sich uns irgendwie gar nicht. Weil wir sind keine klassischen, ich hätte fast Rocket-Internet-Party-Gründer gesagt, will ich nicht alle über einen Kamm scheren, aber es geht uns nicht darum, einfach irgendein Thema zu finden und damit Geld zu machen, sondern wir sind jetzt so lange auch schon dabei, wir haben da echt eine große Vision und es ist halt auch so unser Leben, ja, das ist nicht einfach nur irgendwie so wie so ein Söldner-Camp und dann springe ich zum nächsten Ding, sondern wir denken da sehr langfristig, also erstmal ist gar kein IPO geplant. Wenn es einen ergeben würde, heißt es ja nicht, dass ich dann die Firma verlassen würde, in keinster Weise. Also das ist ja, was ich weiß gar nicht, was ich denn machen sollte. Ja, nein, also die Gedanken gibt es nicht, nein.
Also wird euch Bitpanda nicht ganz so schnell loswerden. Ich habe jetzt noch eine etwas unangenehmere Frage. Und zwar habe ich euch online etwas gestalkt und mir angeschaut, was so Nutzerinnen und Nutzer über euch schreiben. Da kommt ihr leider nicht überall ganz so gut weg. Also auf brokerbewertung.de zum Beispiel erzählen einige Nutzerinnen davon, dass sie Anwältinnen gegen euch eingeschaltet haben, weil sie ihr Geld nicht zurückbekommen. Ein Nutzer spricht sogar davon, dass Bitpanda das nächste Wirecard ist. Was ist da an diesen Vorwürfen dran?
Naja, also wenn du eine gewisse Größe hast, das ist völlig egal, welches Unternehmen du hast, das muss nicht mal ein Finanzunternehmen sein, dann wirst du immer, kannst du auch ein Möbellieferant sein, ja, und dann ist irgendwas schiefgelaufen. Die meisten Fällen, also das mit dem Geld, dass sie das quasi nicht zeitnah zurückbekommen, liegt nicht an uns. Wir haben in keinster Weise Interesse, jemanden auf die Nerven zu gehen, jemanden in irgendeiner Form, das ist für uns ein Riesenaufwand, das schafft eine schlechte Stimmung, da haben wir null Interesse dran. Was wir aber allerdings haben, ist sehr, sehr klare, strikte regulatorische Anforderungen und Aufgaben. Und denen müssen wir nachkommen. Und wenn wir denen nicht nachkommen, dann haben wir ganz andere Probleme. Das heißt, wenn dann jemand, in den meisten Fällen ist es dann irgendwie so ein ganz banaler Fall. Du hast einen Account bei uns, schickst aber mit dem Bankkonto deines Freundes, deines Bruders, was weiß ich, schickst du Geld. Das geht nicht. Dann sagst du, ja, das ist aber okay, das dürfte, ja, aber so funktioniert das nicht. Die regulatorischen Aussagen sind ganz, ganz klar. Also im Prinzip, du musst, wie du authentifiziert werden musst, was du darfst, wo sind die Schwellen. Die Schwellen im Prinzip, manchmal musst du halt auch, wenn du relativ viel Vermögen eingezahlt hast, musst du Vermögensnachweise bringen. Das machen wir nicht, weil wir lustig sind, sondern weil wir das müssen. Das ist für uns ein Pain, das ist für den Kunden ein Pain, aber das Gesetz ist so. Und wenn quasi die Sachen dann nicht ausreichend sind, nicht geliefert werden können, dann müssen wir Sachen wieder nachfordern und dann werden Leute sehr schnell ungeduldig. Aber wir können nichts machen. Das heißt, es geht dann irgendwann so, dass es wieder zurückgeschickt werden muss. Aber das dauert dann teilweise. Es ist leider so. Da werden wir und andere Banken und andere Fintechs nicht drum herum kommen. Das ist leider ein Problem im System. Das Einzige, was wir machen, und das machen wir kontinuierlich, noch viel stärker unsere Compliance und unsere Operations und unseren Support stärken, dass noch mehr Kapazität sind. Das bedeutet aber, dass wir vielleicht die Response Time, also die Antwortzeiten, um ein paar Stunden dann irgendwie jeweils verringern können. Wir können aber den Prozess nicht verändern. Wir können nicht sagen, ach, na ja, dann schickst du es halt von dem Konto von deinem Bruder, wird schon passen. Es geht einfach nicht. Ja? Da kommen wir nicht drum herum. Deswegen, diese Fälle wird es immer geben, immer.
Du hast gerade die rechtlichen Rahmenbedingungen angesprochen. Jetzt kommt dann mit Herbst der überarbeitete Vorschlag für die MiCA-Verordnung heraus. Was sind da so eure Erwartungen?
Dass es im Herbst kommt, ist nicht, sondern es könnte sein, dass der Vorschlag offiziell wird, dann verabschiedet wird. Bis es umgesetzt wird, dauern es nochmal 2 Jahre. Das heißt, in den nächsten 2 Jahren haben wir das gleiche System eigentlich wie jetzt. Das kann ich dir eigentlich schon mal garantieren. So wie ich die Drafts gesehen habe, mit gewissen Anpassungen, ist es ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt. Weil, und das müssen wir uns bitte vor Augen führen, wir haben in Europa keinen harmonisierten Finanzmarkt. Jeder Regulator interpretiert alles auf ihre Art und Weise unterschiedlich. Das heißt, wenn du in einen neuen Markt gehst, dann hast du nicht deine Lizenz oder so funktioniert es hier in Österreich oder so funktioniert es in Deutschland oder so funktioniert es in was weiß ich, in Spanien. Dann kommt der französische Regulator und sagt, nee, so ist es bei uns. Ja, okay. Also in der EU ist es überhaupt nicht harmonisiert. Die MiCA wird dem ehrlich gesagt entgegenwirken und für Krypto zumindest eine sehr einheitliche Regel haben, wo der eine Regulator nicht sagen kann, hier brauchst du eine Lizenz, beim anderen brauchst du gar keine Lizenz, hier darfst du das nicht machen. Und das ist so unterschiedlich geregelt und ehrlich gesagt sind solche Richtlinien, die dann dort kommen, förderlich, damit es etwas mehr in die Harmonisierung geht. Das heißt, gerade für den Market Entry ist es ehrlich gesagt was Gutes, was dann da kommt. wird aber halt noch eine ganze Zeit dauern. Bis dahin machen wir das weiter, was unser USP ist. Wir sind regulatorisch, compliance-technisch sehr gut aufgestellt und schauen, dass wir mit jedem Regulator, mit allen Behörden im Vorfeld über einen sehr langen Zeitraum, weil das dauert nun mal alles sehr lange, sprechen, um dann mit sehr viel Voraufwand, sehr viel Geld den Markteintritt richtig, richtig solide und vernünftig aufbauen.
Also dürfte MiCA durchaus auch unterschiedliche Erleichterungen mit sich bringen. Zu guter Letzt noch eine Frage an dich als Krypto-Experten. Mittlerweile ist es ja schon 50 Jahre her, dass der Goldstandard vom US-Präsidenten Richard Nixon aufgehoben wurde und das Zeitalter der Fiat-Währungen damit eingeleitet wurde. Viele sehen da Bitcoin als das neue digitale Gold. Es soll dabei helfen, Vermögen fairer und vor allem unabhängig von staatlichen Akteurinnen zu verteilen. Kannst du diesen Bitcoin-Lobeshymnen etwas abgewinnen oder ist das verblendeter neoliberaler Idealismus?
Also generell halte ich überhaupt nichts von verblendeten neoliberalen Idealismus. Aber in dem Fall, ich würde auch ehrlich gesagt diese Aussage nicht den Neoliberalen irgendwie zuordnen. Ja, das haben die gar nicht verdient. Sondern ich sehe das eher so, dass Bitcoin definitiv das, sag ich mal, das Gold des digitalen Zeitalters ist, weil du eigentlich die ganzen Eigenschaften dessen hast und dann noch viele weitere Eigenschaften wie, nur du hast theoretisch Zugriff und vor allen Dingen aber auch, du kannst es jederzeit liquide machen und das ist ja der Vorteil daraus. Du kannst es ja wie eine E-Mail um die Welt schicken und du kannst es sofort liquide machen, du kannst es sofort ausgibbar machen. Versuch das mal mit Gold. Das ist in keinster Weise zeitgemäß. Deswegen, weil es das Internet gibt, der Goldpreis macht für mich keinen Sinn. Weil, was machst denn du damit? Was steckt denn jetzt hinter Gold? Wofür nutzt du das? Für Leiter, also für Kabel innen drin oder für Schmuck? Das rechtfertigt den Preis ja in keinster Weise. Sondern das ist einfach etwas Historisches, aber nichts, was in irgendeiner Form den Preis meiner Meinung nach rechtfertigt. Aber ja, und bei Bitcoin ist es halt das Problem, dass es für die meisten Leute, wenn du es vergleichst mit Gold, noch zu stark schwankt, was aber auch immer weniger wird. Umso reifer das wird, umso mehr Marktteilnehmer es gibt, umso höher der Market Cap geht, umso weniger Volatilität ist dann da drin. Aber das kommt alles nach und nach. Wenn ich mir angucke, wie vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren oder eigentlich noch vor 3 Jahren über Bitcoin gesprochen wird und wie heute die Adoption ist, dann sind wir schon Meilen weiter. Also ich bin da sehr positiv gestimmt. Wir dürfen nur nicht zu ungeduldig sein. Vor allen Dingen ist immer das Wichtige zu sehen, dass die Kryptoszene, auch Bitcoin, sich ständig weiterentwickelt. Es ist nicht so, dass Bitcoin immer noch genau so ist wie vor 10 Jahren, sondern da gibt es große Teams, die Bitcoin den Code weiterentwickeln, die Technologien darauf aufbauen. Das ist auch etwas, was eine starke Innovation hat. Das ist nicht etwas irgendwie, was einmal erfunden wurde und dann bleibt das statisch so, sondern es entwickelt sich auch mit und ist auch dynamisch.
Also das heißt, diese Utopie von einer gerechten, dezentralen Finanzwelt dürfen wir noch ein bisschen weiterträumen?
Ja, weiß nicht, ob wir die jemals haben werden, ehrlich gesagt. Der Kapitalismus ist nicht besonders dafür ausgelegt, fair zu sein. Sozialer Kapitalismus wäre da wahrscheinlich schon besser, aber da sind wir auch sehr weit weg davon, das zu haben. Können wir jetzt eine halbe Stunde philosophieren über Politik und soziale Gerechtigkeit und Finanzmärkte und dass die Reichen reicher werden und so weiter. Aber ja, ich glaube nicht, dass Krypto das Mittel sein wird, soziale Gerechtigkeiten, Ausgleich, faire Bedingungen für alle hinzubekommen. Das wird, glaube ich, nicht der Fall sein.
Bevor wir jetzt noch mehr Träume von Bitcoinerinnen zum Platzen bringen, kommen wir schon zum Ende unserer heutigen Episode. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Erik.
Ciao, ciao.
Das war's dann auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal. Wir hören uns dann jedenfalls in der nächsten Episode von Zeros and Unicorns wieder. Bis dahin, ciao und baba.